Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Letzten Dienstag ging ich ungefähr so. Ich setzte qualvoll einen Fuß vor den anderen. Ich bin nicht etwa krank gewesen, sondern ich hatte einfach einen fürchterlichen Muskelkater. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen derben Muskelkater hatte. Normalerweise habe ich keinen Muskelkater. Ich gehe normalerweise oder ging normalerweise joggen, davon bekomme ich keinen Muskelkater. Ich höre immer vorher auf. Und diesmal war es aber anders. Irgendwie bin ich in so ein Kampftraining hineingerutscht. Ich mache seit 2 Wochen Jiu-Jitsu und das war eine ganz andere Nummer. Also, ich hatte Training und war schon während des Trainings, habe ich mich zwischenzeitlich nicht mehr gespürt. Ich habe selten so einen Durst gehabt. Also ich habe schon beim Joggen auch Durst, aber so einen Durst habe ich selten verspürt. Auch, dass der Kreislauf nicht mehr so richtig wollte, habe ich auch selten gehabt und dass ich wie so ein Tropfen in der Kurve hing und alle sagten, du siehst ganz schön fertig aus. Das habe ich auch wirklich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal hatte. Und am Dienstag und am Mittwoch ging einfach nichts mehr. Ich habe Fasern an meinem Körper gespürt, da wusste ich nicht, dass es die gibt. Zum Beispiel hier oben im Nacken. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Nacken Muskelkater hatte. Vielleicht habe ich mich mal verlegen oder so im Bett, aber das ist dann kein Muskelkater. Das war Muskelkater und der ging über Tage, ja. Die Beine, die Arme, der Bauch, überall. Und auf einmal wurde mir bewusst, mein Körper besteht mehr als nur aus meinen Füßen und meinem Kopf. Irgendwie hat der noch ein paar Dinge dazwischen, die auch wehtun können. Und das brachte mich zu dem Bild, zu dem Gedanken, dass wir uns ja über unseren Körper tatsächlich im Laufe unseres Alltags und auch unseres Lebens sehr, sehr, sehr wenig Gedanken machen. Also der ist halt einfach da. Und wann habt ihr euch das letzte Mal beispielsweise Gedanken über eure Füße gemacht, die an euren Beinen angeschraubt sind? Die tragen euch die Hälfte des Tages durch das Leben. Und in der Regel merkt man das nicht, dass sie einen durch das Leben tragen, es sei denn, der Fuß ist gebrochen, tut weh oder sonst irgendwas. Dann merkt man den Fuß. Und so ist es ja mit allen Gliedmaßen des Körpers, mit allen Organen. In der Regel machen wir uns darüber keine Gedanken. Ich mache mir aktiv keine Gedanken darum, dass meine Hand den Stift festhält und damit eine Predigt schreibt. Das passiert einfach. Oder den Kaffee schüttelt und festhält. Mache ich mir keine Gedanken. Ich mache mir auch keine Gedanken darüber, dass mein Herz schlägt. Es tut's einfach. Gut so. Oder dass sonstige Organe meines Körpers einfach funktionieren. Es passiert einfach. Einfach so. Der Körper ist ein spannendes Zusammenspiel zwischen bewussten und unbewussten Abläufen. Und ich stelle mal, ohne jetzt groß darüber nachgedacht zu haben, die Behauptung auf, das Allermeiste, was in unserem Körper stattfindet, findet unbewusst statt. Und das ist bestimmt auch gut so. Also, der Körper, ein faszinierendes Zusammenspiel von allen möglichen Dingen, von allen möglichen Gliedern, die wir da so an unserem Körper dran haben. Was aber hat jetzt eigentlich dieses ganze Körpergerede mit dem Predigtthema zu tun, der Heilige Geist und die Gemeinde? Erlebt und bewegt der Heilige Geist und die Gemeinde. Naja, wir gucken da mal in unserem Predigtext. Der Predigtext schließt direkt an die Textlesung an. Barbara hat bis Vers, 11 gelesen, ne? Und ich mache nun ab Vers 12 weiter. Immer noch 1. Korintherbrief, immer noch Kapitel 12. Und da schreibt der Paulus. Ich lese diesmal nach der Basisbibel. Wir haben also 2 Übersetzungen, einmal Luther-Übersetzung, einmal Basisbibel. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit, und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn es ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Dann noch Vers 27. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Also, wir merken, Körper von vorhin, der Einstieg hat etwas mit unserem Predigttext zu tun. Kleine Hintergrundinfo zu diesem Körperbild. Das Körperbild ist keine Erfindung von Paulus. Das ist keine Erfindung des Apostels. Dieses Bild über den Körper gab es damals schon im Kontext des Römischen Reiches. Allerdings etwas anders verwendet. Die Oberen, die Herrschenden vom Römischen Reich, die haben dieses Bild verwendet, um den armen Menschen, um dem Pöbel sozusagen, Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, ihr seid alle wichtig, ihr seid alle toll, ihr macht alle das Römische Reich aus. Macht euch nichts draus, dass wir euch unterdrücken und besklaven und beherrschen. Ihr seid alle wichtig. So ungefähr ging das. Man hat allen deutlich machen wollen, ihr seid Teil des Römischen Reiches und nur wenn wir zusammenhalten, dann kann das auch weiter gut gehen mit dem Römischen Reich. Aber eigentlich hat man sich damit quasi so ein bisschen die Schmeichelei gegönnt, um die Leute weiter zu unterdrücken, auszubeuten, zu versklaven. Das war der Kontext des Römischen Reiches. Eine kleine Schmeichelei, die eigentlich eher eine Heuchelei ist. Paulus macht das ganz anders. Paulus greift ein bekanntes Bild auf und setzt es aber in den Kontext der ganzheitlichen Wertschätzung. Das haben wir vorhin gehört. Es ist völlig egal, ob du Grieche bist, ob du Jude bist, ob du ein Herrschender bist oder ob du ein Sklave bist. Ihr gehört alle zu Jesus und bitte verhaltet euch dementsprechend wertschätzend untereinander. Darüber geht es die ganzen Kapitel 12 bis 14. Wertschätzung mit Leib und Seele. Ihr seid als Leib Christi eine Einheit. Oder anders formuliert, Christ sein ohne meine Schwester oder meinen Bruder funktioniert nicht. Ohne meinen Mitchristen funktioniert Christsein nicht. Wir sind eine Einheit. Christsein ist keine One-Man-Show. Christsein findet nicht zu Hause hinterm PC statt, um es auf die heutige Situation zu beziehen. Gruß an die PC-Menschen, ja, aber im Prinzip findet Gemeinde in Gemeinde statt. Miteinander, untereinander und nicht alleine. So, das ist der Kontext, den Paulus da gesehen hat, zusammen. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich sollen wir zusammen sein und welche Aufgabe hat der Körper überhaupt eine Aufgabe oder ist der Körper nur für sich selbst da? Es gibt ja so Bodybuilding und so, das ist im Wesentlichen für sich selbst und man sich selbst gut fühlt, ja? Oder hat der Körper vielleicht doch noch eine andere Aufgabe, der Gemeindekörper? Ja, er hat Aufgaben. Der Gemeindekörper ist niemals für sich selbst da. Es geht nie um die Gemeinde an sich und als solches, dass wir uns ganz toll und ganz wohl fühlen und miteinander unterwegs sind und uns alle lieb haben und streicheln. Nee, Gemeinde hat immer Auftrag. Und dafür ist der Körper wichtig. Und nur gemeinsam können wir diese Aufgaben erfüllen, diese Mission. Wir stehen als Körper gemeinsam und wir gucken uns jetzt mal im Einzelnen die Aufgaben, die Mission der Gemeinde an. Wie kommt man auf die Aufgaben der Gemeinde? Was könnten die Aufgaben der Gemeinde sein? Man hat sich im Laufe der Kirchengeschichte auf 5 Aufgaben der Gemeinde geeinigt und die kann man im Wesentlichen herauslesen aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Da wird erzählt, wie die erste Gemeinde entstanden ist und was die alles getan und gemacht hat. Und wenn man das quasi mal so ein bisschen auseinanderpflückt, was sie getan und gemacht haben, dann bekommt man 5 große Aufgaben der Gemeinde. Das ist die Mission der Gemeinde. Und die schauen wir uns im Einzelnen an. Es gibt da ganze Bücher zu und ich versuche das jetzt innerhalb weniger Minuten runterzudampfen. Und wer sich damit näher beschäftigen will, kann mich ansprechen. Ich kann gute Bücher dazu empfehlen. Also, wir nennen es, ich mache das mal als Überschrift, mache ich das mal in einer anderen Farbe. Signalfarbe, ne? Rot. Mission der Gemeinde. Mission der Gemeinde. 5 Aufgaben, und die Aufgaben, die ich jetzt anpinne, sind nicht prioritär da jetzt stehen. Die sind alle gleichwertig. Nur weil ich jetzt eine 1 davor mache, heißt das nicht, ich mache auch einen Spiegelstrich, ich mache keine 1, ja. Dann geht's noch ein bisschen, das ist alles gleichwertig. Das ist nicht das eine wichtiger als das andere. Unser Auftrag ist, sie alle zu erfüllen. Also, Spiegelstrich. Anbetung. Anbetung ist ein Teil der Gemeindeaufgabe. Das haben wir vorhin gemacht. Wir haben vorhin im Lobpreisblock Gott angebetet. Im Gebet haben wir Gott angebetet. In der Schriftlesung beten wir Gott an. Und das geschieht in vielen Formen und Farben und Sprachen, nämlich genauso viele, wie es Menschen gibt. Denn so hat uns Gott geschaffen. Und das kann heißen von wilder brasilianischer Lobpreismusik über indigene Musik in irgendwelchen indigenen Stämmen auf dieser weiten Welt bis hin zu amerikanischem Lobpreis oder deutscher Klassik. Bach zum Beispiel ist genauso Anbetung wie das, was wir heute hier gemacht haben oder sonst wo auf den Teilen dieser Welt stattfindet. Und dann auch noch in allen Sprachen dieser Welt. Und dabei ist es völlig unwichtig, welchen Rhythmus die Anbetung hat oder die Sprache, welchen Klang sie hat. Das ist alles irrelevant. Was relevant ist, ist, dass dort Gott gelobt wird. Dass dort Gott groß gemacht wird. Darum geht es. Wenn ein Text, ein Gebet, ein Lied Gott groß macht, dann ist es genau richtig. Das ist der Auftrag der Gemeinde, Gott anzubeten. Warum eigentlich? Warum ist es so wichtig, dass wir Gott anbeten? Es ist die Erfüllung letztlich des ersten Gebotes und die Besinnung, um wen es wirklich geht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das Gebot, auf dem alles aufbaut. Könnt ihr mal überlegen, wenn ihr die 10 Gebote durchgeht, auf diesem Gebot baut alles danach auf. Ich bin der Herr, dein Gott. Und Anbetung lenkt den Blick weg von mir hin zu Gott. Um ihn geht es. Es geht um etwas Größeres, um meinen Schöpfer, um dem, dem ich mein Leben zu verdanken habe. Und deshalb beten wir miteinander an. Und jeder kann das so tun, wie er es für sich gut hält. Hauptsache, Gott wird gelobt. In der Anbetung geht es tatsächlich, gar nicht um mich. Das ist quasi Bestandteil der Anbetung. Es geht eigentlich, also es ist, ich höre das gerade auch natürlich immer bei Jugendlichen, na, oh, die Anbetung hat mir was gebracht. Da sage ich immer, das ist total schön, dass die Anbetung dir was gebracht hat. Danke Gott auf Knien dafür, denn es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass Anbetung oder Lobpreis oder was auch immer dir etwas bringt. Es geht nur darum, dass Gott gelobt wird. Dass wir dann dabei vielleicht auch oft was spüren dürfen, das ist Gnade Gottes. Das können wir uns fast nicht erklären, das ist unglaublich. Und das führt uns nur noch zu weiterer Anbetung. Also Anbetung, ein großer Teil. Und das kann man übrigens nicht nur im Gottesdienst machen, das kann man auch im Alltag machen. Denn im Römerbrief steht so ein spannender Satz, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Also Gott loben, immer und immer wieder eine Aufgabe der Gemeinde, die Anbetung. Die nächste Aufgabe, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auch eine Aufgabe der Gemeinde. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Und das ist gut so. Wir leben miteinander in einem Ort der Barmherzigkeit, der Vergebung und des Zuspruchs. Und ich glaube, dass wir das in der Gemeinde in den letzten Monaten immer wieder auch erlebt haben. Wir haben vorhin von Rainer gehört und was es für ihn bedeutet hat, dass wir so viel auch für ihn beten und dass das wirklich spürbar im Krankenzimmer war. Wir erfahren in der Gemeinde, in der Gemeinschaft Orte der Zuwendung in schwieriger Zeit. Wir sind nicht allein unterwegs. Und nein, hier geht es in unserer Gemeinde nicht um soziale Unterschiede. Du musst nicht erst einen gewissen Verdienst vorweisen, um hier in der Gemeinde Mitglied zu sein. Du musst nicht einen gewissen sozialen Status vorweisen können, um hier Mitglied zu sein. Es geht hier nicht um soziale Unterschiede. Du musst auch nicht besonders alt sein oder besonders jung sein. Wir sind gemeinsam Gemeinde. Und ich erlebe das immer wieder. Hier sitzen im Gottesdienst ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlicher Herkunft, aus ganz unterschiedlichem Alter, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und wir alle feiern gemeinsam Gottesdienst und loben Gott. Oder auch bei Bibel und Brot beispielsweise kommen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen. Alt, jung, arm, reich, das ist völlig egal. Das macht Gemeinde aus, so wie Paulus es eben auch schreibt. Ja? Da ist nicht Jude oder Grieche, Sklave oder freier Mensch. Wir sind alle von dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich, weil Gemeinschaft so wichtig ist, uns immer wieder fragen, ermöglichen wir denn auch allen Menschen Gemeinschaft? Sind wir offen für Menschen? Wisst ihr, diese Gemeinschaft ist sehr, sehr heilsam und sehr, sehr wichtig. Und ist ein Markenkern von uns, die wir an Jesus glauben. An eurer Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr mir nachfolgt, sagt Jesus einmal. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ermöglichen wir Menschen die Gemeinschaft? Sind unsere Veranstaltungen so ausgerichtet, dass zum Beispiel auch alleinerziehende Väter und Mütter an den Veranstaltungen teilnehmen können? Oder ist das eher schwierig? Wie sehr sind wir bereit, uns ernsthaft zu öffnen und dabei vielleicht auch auf unseren Komfort zu verzichten? Auf unsere Gewohnheiten zu verzichten. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Deshalb machen wir das auch weiter immer so. und sehen zu, dass auch möglichst sich alle genau an diese Regeln halten. Ich glaube, wir müssen uns das ernsthaft fragen, wie offen wir sind und wie sehr wir bereit sind, einzuladen. Ich habe eine kleine Challenge, eine Aufgabe, eine Herausforderung für euch, die gar nicht so schwer ist. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man sagt, die ersten 10 Minuten nach dem Gottesdienst gehören nicht meiner besten Freundin oder meinem besten Freund oder meiner Clique, mit der ich sowieso die ganze Woche abhänge, sondern ich gucke mal bewusst durch die Gemeinde hindurch und schaue mal, mit wem habe ich mich eigentlich noch gar nicht unterhalten. In meiner ganzen Gemeindelebzeit noch nicht. Oder ist da vielleicht sogar jemand, den ich noch gar nicht kenne? Wie wäre es, wenn wir alle miteinander 10 Minuten unserer kostbaren Zeit investieren und sagen, nach dem Gottesdienst 10 Minuten suche ich bewusst den Kontakt zu jemandem, den ich noch nicht kenne. Eine Herausforderung. Vielleicht können wir sie ja mal heute annehmen. Und die nächsten Gottesdienste. Gemeinschaft. Also, Gemeinschaft, Leben ist eine Aufgabe. Dann kommt das nächste. Diakonie. Dienen. Die erste Gemeinde fiel dadurch auf, dass sie sich um Menschen gekümmert hat, um die sich sonst keiner kümmert. Diakonie heißt dienen. Und zwar besonders denen dienen, die sich vielleicht sonst in der Gesellschaft nicht wiederfinden. Wisst ihr, damals im Römischen Reich hat man sich, das habe ich vor kurzem schon mal gepredigt, ihr erinnert euch vielleicht, man hat sich vor allem um die Menschen gekümmert, die nochmal einen Wert hatten für die Armee beispielsweise. Also wenn jemand verletzt und verwundet worden ist im Kampfeinsatz, dann konnte er damit rechnen, dass er nochmal gepflegt wird. Wenn der Typ aber seine Beine verloren hat im Kampf, dann konnte er zusehen, wo er bleibt, weil der hat definitiv keinen Mehrwert mehr für die Armee. Und jetzt musste er zusehen, dass er von Almosen irgendwie lebt, aber Fürsorge vom Staat oder irgendwelchen Institutionen, keine Chance. So funktionierte das damals. Die Christen der damaligen Zeit haben es anders gemacht. Die haben sich auch um diese Menschen gekümmert, um die sich keiner kümmert, die übersehen worden sind in der Gesellschaft, die keinen Wert für die Gesellschaft hatten. Und das brachte den Christen der damaligen Zeit, ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte 2, enorme Anerkennung. Das war ein Novum, das war neu, das gab es nicht. Und könnte es sein, dass in Anbetracht mancher gesellschaftlicher Veränderungen, die uns eventuell diesen Winter bevorstehen, genau hier ein Auftrag der Gemeinde ist, sich um Menschen zu kümmern, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, die vielleicht keine Nahrungsmittel mehr bekommen? Könnte es sein, dass Gemeinde diesen Auftrag auch genau heute noch so hat, sich um Menschen zu kümmern, die in vielen Augen missachtet sind und degradiert sind, weil sie nicht so sind, wie man normalerweise zu sein hat? Das ist ein Auftrag der Gemeinde. Oder sowas wie Sprachkurse. Wir bieten ja einen Sprachkurs für Geflüchtete an. Da kann man auch mitarbeiten im Sinne von Kaffee kochen, Kekse hinstellen. Bis jetzt machen das Sina und ich alleine. Wer Lust hat, kann gerne dienstags morgens dazukommen und mithelfen, Menschen zu dienen, die wahrscheinlich alles verloren haben. Ein Auftrag der Gemeinde, Diakonie. Dann kommt der vierte, Zeugnis sein. Jetzt kommt unser Mund zum Tragen wieder nach Anbetung, ne? Zeugnis sein, erzähle den Menschen davon, welche Hoffnung in dir ist. Wir leben in einer total dystopischen Zeit. Nachrichten gucken hat noch nie Spaß gemacht. In dieser Zeit macht es also überhaupt keinen Spaß mehr. Man kann sie auch gleich wieder ausmachen. Man bekommt nur schlechte Laune und Traurigkeit. Und das macht mit den Menschen was. Menschen, die keine Hoffnung haben, planen schon quasi durchaus, habe ich jetzt gerade wieder ein Gespräch gehabt, ihr Ableben, wenn es ganz schlimm wird, dann haben sie schon einen Plan, wie sie aus diesem Leben scheiden, weil das kann ja keiner aushalten. Seelsorgerliche Gespräche. Als jemand, der an Gott glaubt, habe ich eine andere Hoffnung und auch genau in dieser Situation einen Auftrag. Bei aller Hoffnungslosigkeit glaube ich doch an den, der den Tod besiegt hat, der über dem Tod steht, über der Dystopie, über der Brutalität dieser Welt, der diese Welt überwunden hat, so heißt es im Johannesevangelium. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Erzählt von der Hoffnung, die in euch ist, eurem Nachbarn, eurem Freund, eurer Freundin, eurem Arbeitskollegen, eurer Arbeitskollegin. Beschäftigt euch mit den Menschen, die in eurem Leben vorkommen und die vielleicht diese Hoffnung nicht haben. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Zeugnis sein, zu erzählen, was uns bewegt und warum wir vielleicht doch noch mit etwas mehr Hoffnung durch diese Welt gehen, als es uns die Nachrichten versuchen weiszumachen. Zeugnis sein. Und der letzte Auftrag, Jüngerschaft. Das ist so ein ganz typisch christliches Wort, Jüngerschaft. Was heißt das? Ich sage es mal, Jesus ähnlicher werden. Mit Jesus den Alltag gestalten. Und das funktioniert am besten dadurch, dass ich mich regelmäßig mit Jesus beschäftige und dass es eben nicht nur der Gottesdienst ist, den ich besuche, sondern dass ich vielleicht eine Zweierschaft habe, einen Hauskreis habe oder zu Bibel um Brot komme oder eine Kleingruppe gründe. Aber hier kommt das so ein bisschen so, hat auch was mit Gemeinschaft zu tun, ne? Christsein findet eben in Gemeinschaft statt. Und in Gemeinschaft, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in einer Zweierschaft, da werde ich erleben, dass dieser Glaube, von dem ich am Sonntag höre, irgendwie in meinem Alltag anfängt, Fuß zu fassen und mich und meine Umgebung zu verändern. Das ist Jüngerschaft. Jesus ähnlicher werden. Das ist auch unser Auftrag in der Nachfolge. Das haben viele Menschen vor uns schon gemacht. Das machen viele Menschen um uns herum. Macht das mit. Und ihr werdet merken, das wird euer Leben verändern. Nachhaltig verändern und Hoffnung in euer Leben wie in das Leben von vielen anderen Menschen bringen. 5 Aufgaben. Und jetzt werdet ihr denken, tja, Jens, das ist ja ganz schön, das ist ja auch vielleicht alles richtig und da haben sich auch viele Theologen Gedanken drüber gemacht, aber ich werde schon wieder ganz traurig. Ich spüre da schon wieder so einen unfassbaren Druck auf meiner Schulter und ich gehe schon wieder, Jens, am Anfang ganz gebeugt über die Bühne und weiß gar nicht weiter. Das ist mir doch alles viel zu groß. Das kann ich nicht. Ich verzweifle daran. Ich verzweifle daran, dass ich vielleicht Gott nicht genug anbete oder in der Gemeinschaft das doch nicht so rund läuft, ja, und mit dem Dienen, ach du gute Güte, ich habe doch so Berührungsängste, ja, und mit dem Reden fällt mir auch schwer und ich kriege nie ein Wort gerade raus und die Jüngerschaft, oh nee, ey, bin schon seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs und fühle mich immer noch nicht weiter. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Also mir geht es gerne mal so, wenn ich über diese 5 Aufgaben nachdenke, dass ich daran völlig verzweifle. Und genau das ist der Punkt. Zu Recht verzweifle ich daran. Denn das kann ich nicht machen. Es ist nicht meine Kraft, die das schafft. Wenn ich mich der Illusion hingebe, das alles aus meiner Energie heraus machen zu wollen, dann werde ich scheitern. Das funktioniert nicht. Dann werde ich ausbrennen und werde schreiend aus der Gemeinde laufen, werde sagen, nee, komm, dann mache ich lieber irgendwie Fußballverein oder so. Da habe ich weniger Stress. Das funktioniert alleine nicht. Und deshalb müssen wir nochmal hineinschauen in den Text, in den Vers 6 von der Schriftlesung. Da heißt es, es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er, also Gott, ne? Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Diese Aufgaben haben etwas mit dem Wirken des Geistes Gottes zu tun. Und wenn du dich damit überfordert fühlst, dann ist das wie so ein Lackmustest. Die Biologen unter uns wissen, was ein Lackmustest ist. Dann heißt das nichts anderes, ich versuche viel zu viel aus meiner eigenen Kraft. Wenn ich mich überfordert fühle, dann fehlt es am Heiligen Geist. Wir können das nicht aus uns heraus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Eine geistvergessene Gemeinde ist eine leblose Gemeinde. Eine geistvergessene Gemeinde wird saft- und kraftlos sein. Deshalb sage ich nicht, macht diese Aufgaben über die Sommerferien und seht, dass ihr da besser werdet, sondern meine einzige Aufgabe für die Sommerferien ist, bittet um den Geist Gottes. Das ist meine einzige Aufgabe. Nicht, macht mehr Anbetung, macht mehr Gemeinschaft, macht mehr Diakonie, macht mehr Zeugnis, macht mehr Jüngerschaft, sondern bittet um den Geist Gottes. Aber das tut ernstlich, so wie man das früher gesagt hat. Das tut mit vollem Herzen. Und lasst euch überraschen, was der Geist Gottes in euch wirkt. Öffnet euer Herz für das Wirken des Geistes. Und rechnet damit, dass er etwas tut und euch etwas zeigt, was für euch vielleicht von diesen 5 Aufgaben neue Priorität hat. Das finde ich total schön, auch in Angesicht der vielen Veränderungen, vor denen wir stehen, finde ich es total wichtig, dass wir dieses Gebet miteinander anfangen zu beten. Heiliger Geist, komm und wirke du in mir und in der Gemeinde. Hilf du uns. Wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht, was der Heilige Geist alles in den Nachfolgern getan hat. Und wir haben in der Regel festgestellt, dass der Heilige Geist immer über die eigene Kraft der Menschen wie Paulus, wie Stephanus, wie Philippus hinausgewirkt hat. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder festgestellt. Und dass das alles Menschen waren, die sich selber sowas nicht zugetraut hätten, was sie dann getan haben. Das könnte was mit uns zu tun haben. Und deshalb bin ich motiviert, euch zu sagen, betet um den Heiligen Geist für dich und für diese Gemeinde. Möge er, der Heilige Geist, euch bewegen, dich ganz persönlich bewegen und die Gemeinde. Denn dieser Heilige Geist, der hält uns zusammen. Und dieser Heilige Geist, der stellt uns in diese Welt. Und dieser Heilige Geist, der stellt uns in unsere Stadt Wolfsburg. Und er stellt uns dort nicht nur hin, sondern er sendet uns zu den Menschen. Das alles tut der Heilige Geist. Er lebt und bewegt. Der Heilige Geist und die Gemeinde. Ich lade euch ein, diesen Heiligen Geist in euer Leben zu lassen und ihn kräftig in euch wirken zu lassen. Amen.